Hallo und willkommen zur Populären Front Folge 4 mit der Serie Naschkatze als Thema.
Wow.
Geil, oder?
Ist auch nicht der
Offizielle
deutsche.
Übersetzung. Doch,
Ist das der
zumindest
offizielle
laut
deutsche
Google.
Titel?
Sweet
Okay,
Tooth heißt
wow.
Naschkatze. Was auch Sinn ergibt, weil in der Serie kommt es öfter mal vor. Aber habe ich jetzt auch im Nachhinein jetzt erst mitbekommen, weil ich es übersetzt hatte. Deswegen, also,
Okay, krass.
wird schon stimmen.
Aber ich habe jetzt gerade in Wikipedia nebenbei nachgeguckt, deutscher Titel Sweet Tooth.
Ja gut,
Wie ich das
weil es halt auch
googeln
in
sehe,
so.
dachte, ach, dem übersetzen wir das jetzt einfach mal.
Ja, ich habe wirklich nur die Übersetzung angeschmissen. In Deutschland heißt es auch Sweet Tooth. Also wenn ihr jetzt auf Netflix geht,
Ach
das ist
so, okay.
eine Netflix-Serie, die heißt Sweet Tooth. Die werden wir heute durchsprechen. Wir werden nicht spoilern. Es ist auch erst die erste Staffel draußen. Theoretisch geht die Geschichte noch weiter, weil die basiert auf dem Comic, aber das werden wir auch gleich ein bisschen besprechen. Ja, wie gesagt, Netflix only. Die erste Staffel ist durch, kann man sich angucken. Reißen wir mal runter, worum es erstmal geht, oder? Damit das der geneigte Zuhörer da ein bisschen ja, eine Ahnung hat, worauf er sich da einlässt.
Was ist das eigentlich?
Genau, was ist das eigentlich,
Es geht um
Marco?
einen tödlichen Virus, der scheinbar rumgeht, ne? Weil Netflix hat sich gedacht, wenn die Leute zurzeit auf irgendwas richtig geil sind, dann auf Serien um Pandemien.
Genau das ist es. Und
Ja,
zwar,
so ist es.
wir haben da was tödlicher ist als Coronavirus, zumindest macht es den Anschein in der Serie, weil es leben da nicht mehr allzu viele. Bei
Heißt
uns hat es
ja auch
ja.
einfach nur die Seuche. Ich glaube, die hat noch
Ja.
nicht mal einen Namen. Hat die das ihren Namen? Nee, ne?
Nach einem weltweiten Ausbruch, der Great Crumble, also so nennen sie diesen Ausbruch, also der Virus scheint wirklich keinen zu haben,
Mhm.
stirbt ein Großteil der Weltbevölkerung. Zeitgleich werden hybride Mensch-Tier-Babys geboren. Das ist eigentlich das Interessante an der Serie, weil ich sage mal, ja, Virenfilme oder Serien gab es einfach schon in der Vergangenheit auch. Aber das ist halt interessant, dass Mensch-Tier-Wesen geboren werden. Während die
Und dass
Menschheit
das
rätselt, ob es.
zeitgleich passiert.
Genau, das ist zeitgleich passiert. Während die
Genau,
Menschheit
ja.
rätselt, ob es einen Zusammenhang zwischen beiden gibt, wächst der Hirsch, Mensch, junge Gast, das ist einer der Hauptdarsteller, in einer abgeschiedenen Waldhütte mit seinem Vater auf. Als sein Vater stirbt, trifft der 10-jährige Gast, geht dann, das kriegen wir dann mit, können wir gleich die Folgen so ein bisschen mal durchbesprechen, was da so ist, verlässt er dann diesen Wald. Man kriegt auch anfänglich gar nicht viel mit, warum dieser Mann in diesen Wald geht, warum er ein Hybridkind bei sich hat. Und vom Virus draußen kriegt man eigentlich aus der Gassicht gar nichts mit, weil es gibt im Endeffekt noch so eine zweite, also es gibt so, ja, eigentlich sind es drei Linien. Die werden dann zu zwei und auch am Ende der Staffel verschmelzen die dann schon mehr. Also wir haben
Ende
Gast
der Staffel
im
wird
Wald mit seinem
einiges
Vater.
sichtbarer.
Ja, wir haben Tante, die in einem
Diesen
Zoo
Arzt.
lebt. Ja, genau,
Achso,
den
ja,
Arzt
okay.
ist der zweite, der hat ja auch dann macht Forschungen mit dem Virus oder ob er will oder nicht, sagen wir es mal so. Und dann
Ja.
die dritte Linie, das ist dann ja, diese nette Frau, die in, wo war es, Chicago oder
Weiß ich jetzt ehrlich
Colorado
gesagt gar
im
nicht.
Zoo ist mit einem, ja, eigentlich alleine, kriegt aber dann ein Schwein-Mensch-Hybriden als Baby vor die Tür gesetzt und zieht es auf, als wie wenn sie ihre Tochter wäre. Das sind so die drei Lines, die man ein bisschen mitbekommt. Und die führen
Die
halt
drei
dann
Lines
logischerweise
meinst
auch zusammen irgendwann mal.
du? Wie das in einer guten Serie auch sein sollte, genau. Tatsächlich passiert das, was man ja schon fast vermuten muss und was im echten Leben ja auch instant passieren würde. Wir haben ein Ereignis A, den Ausbruch einer Seuche. Wir haben ein Ereignis B, eine Massengeburtensituation, wo Hybridwesen zur Welt kommen. Man sieht ja relativ schön am Anfang, dass das jetzt nicht nur so ganz vereinzelt war, sondern als diese Ärztin diesen Hauptarzt, in dem es dann ja auch in der Serie ein bisschen geht, als sie den holt, sagt, kommen Sie mal bitte mit, ich muss Ihnen da was zeigen. Und er geht zu der Geburtenstation. Da ist ja wirklich jedes Kind, das da drin liegt, ist ein Hybridwesen gewesen. Und natürlich kommen dann die Leute, die immer kommen und ohne irgendwelche Anhaltspunkte, ohne irgendwelche Beweise, ohne irgendwelche Unterlagen sagen, das liegt an der Seuche, die sind schuld. Also die haben dann relativ schnell den Schuldigen ausgemacht, es sind die
Genau.
Hybridwesen. Ob diese Seuche, ob dieses Virus jetzt dafür verantwortlich ist, dass überhaupt diese Wesen entstanden sind
Ja.
oder diese Wesen vielleicht tatsächlich diese Seuche hervorgerufen haben, das wissen wir bis jetzt noch gar nicht. Das wissen wir über viele Folgen nicht.
Ja.
Und ich möchte fast behaupten, wahrscheinlich auch über viele Staffeln. Vielleicht bleibt das im Geheimen, ich weiß es nicht. Aber
Ja.
momentan, ja, es gibt immer
Es,
wieder
also es,
Anhaltspunkte, aber.
genau, wenn man die Staffel zu Ende geguckt hat, kriegt man schon immer mehr, ein bisschen mehr mit. Also die arbeiten auch mit Rückblicken zu den einzelnen Charakteren immer mal. Und da, ja, kriegt man halt auch ein bisschen mehr mit, warum, wieso, weshalb, Virus, warum Mischwesen und so. Das wird da schon gut angegangen, schon in der ersten Staffel. Wird aber, also wir hoffen es mal, wahrscheinlich noch mehr geben. Weil wie ich schon erzählt habe, basiert es auf einem Comic. Der hat 40 Ausgaben rausgekommen im November 2009 und lief bis Januar 2013. Und da kann man mal, wenn man sich so das, die erste, ja, wie soll man sagen, der erste Stoß, das erste Kapitel, der erste Block dieser Comics, hieß Out of the Woods. Da ist es Gus, ein Junge, dessen Vater starb und ihn nicht länger beschützen kann. Und Shepard, ein kräftiger Mann, der verspricht, Gus zu beschützen, werden in diesem ersten Handlungsbogen vorgestellt. Als sie sich treffen, verspricht Shepard, Gus zu einem Preserve zu bringen. Dieser Handlungsbogen besteht aus der Reise zum Preserve. Die aktuelle Situation der Welt wird dem Leser langsam näher gebracht. Also das ist so circa das, was wir auch sehen in der ersten Staffel.
Die erste Folge heißt ja auch tatsächlich Out of
Ja.
the Woods oder Out of the Woods oder so. Was haben wir noch?
Wir haben noch dann, was man noch mit reinnehmen kann, ist im Endeffekt dieser zweite Stapel aus diesem Comic. Gus trifft auf andere Hybride. Er ist nun von Shepard getrennt und sieht sich zum ersten Mal, was den Hybriden angetan wird und wovor ihn sein Vater immer beschützen wollte. Shepard denkt über seine Lebensentscheidung nach. Bis dahin geht es genau, weil im dritten Teil ist dann, die Hybriden versuchen, von einem Militärgelände zu fliehen. Das ist was wir hoffentlich dann sehen werden.
Genau, ja.
So
Also
Netflix
Gus ist
will.
ja der Hirschjunge, den man dann immer sieht
Genau.
und der Protagonist
Genau,
eigentlich der Serie.
nur um mal die Sachen genauer runterzureißen. Gus ist der Hirschjunge. Dann haben wir diesen, wie ist er, dieser Footballspieler, Jeppard. Da gibt es schon mal eine Überschneidung, was ich mich eingelesen habe. Im Comic ist der Typ Eishockeyspieler und in der Serie ist er Footballspieler. Finde ich ein bisschen schade, ich hätte einen Pluspunkt bei Eishockeyspieler gehabt. Bei dir wahrscheinlich ist es der
Okay.
Footballspieler, aber gut.
Ich kann mit beidem leben.
Ja, ich auch. Dann haben wir diesen Dr. Singh, das sind Inder, er und seine Frau. Diese Frau, das ist auch ein wichtiger Faktor. Die ist krank, also die hat dieses Virus. Bei diesem Virus, genau, wenn man mal vielleicht ein bisschen erklären ist, wenn man sich infiziert hat, dann merkt man das daran, dass der kleine Finger zu zittern beginnt. Das ist immer so ein sehr deutliches Indiz.
Das ist dann der Moment, wo die Nachbarn kommen, einen mit
Genau,
Klarsichtfolie
Benzin
einwickeln und dann
übergießen,
das Haus
ja,
anzünden, genau, mit dir
das
drin.
ist, oh, da kommen wir gleich dazu, was für Sachen in dieser Serie noch so vorkommen oder was einen so fesselt an der Ding, weil ich habe auch die Rezensionen da, die sind eigentlich durchweg ganz gut gelaufen für diese Serie. Was haben wir noch? Wir haben Gus, seinen Vater, den man natürlich nicht allzu lange in der Serie sehen, logischerweise. Dann einen Bösewicht, General Douglas Abbott, den man dann erst, so ich sage mal, ab der Mitte der Staffel das erste Mal sieht.
Der brutal, also den habe ich das erste Mal gesehen und dachte mir, okay, da hat irgendjemand damals von Command & Conquer gesagt, ey, wir haben hier noch Skizzen für einen
Kane.
Bösewicht übrig.
Es sieht
Setz
sogar ein
den mal
bisschen
um.
aus wie, ja, ich dachte
Läuft
eher an
rum.
Sonic-Bösewicht. Hier, wie heißt der Doktor?
Dr. Hamish, Jim Carrey.
Ja, genau.
Der tritt auf. Mit diesen, ich sag mal, mit dieser Nazi-Ästhetik, diesen streng zugeschnürten Mantel, diese Stiefel und so weiter,
Ja.
hat eine Glatze. Also man sieht an seinem Gesicht, er ist nicht mehr der Jüngste, sein Körper hat schon viel mitgemacht auch. Aber er ist halt so dieser typische knallharte Haudegen irgendwo, den er verkörpert. Hat eine Glatze, hat einen Vollbart, hat eine Zigarre im Mund und eine spiegelnde, runde Sonnenbrille.
Ja.
Und dieses. Das ist halt so, Command and Conquer, der russische General-Bösewicht. Ne? Also genauso hätte man es damals bewerben können. Und wahrscheinlich war es auch so, weil ich habe den gesehen und habe sofort an CNC 2 denken müssen. Ne? Es war instant bei mir im Kopf. Also der ist so geil, aber man merkt halt einfach, das ist ein Comic-Charakter gewesen. Den hat sich ein Comiczeichner ausgedacht.
Wobei ich gespannt bin, ob der, wie nah der dran ist. Also das weiß ich nicht. Da müsste ich mir mal
durch Bilder durchklicken. Weiß ich ehrlich gesagt auch nicht.
Also
weiß ich ehrlich gesagt auch nicht.
Also
der sieht halt exakt so aus, als wäre er gezeichnet worden.
Also ich habe ein Cover von dem Comic gesehen. Der Zeichenstil ist halt recht, ich sage mal so, nicht so allzu realitätsgetreu. Deswegen kann man jetzt, glaube ich, keinen Vergleich nicht sehen, ob Gas irgendwie so aussieht, wie er im Comic gezeichnet worden ist, weil das einfach der Zeichenstil nicht hergibt, auf Gesichtszüge zu schließen. Also da weiß ich nicht, ob der Bösewicht auch genau so ist. Auch im Comic, wie er da dargestellt wird.
Ich sehe es gerade.
Ich weiß nicht, wie man es nennt, da bräuchten wir jetzt einen Designer, der uns das sagt.
Surreal gezeichnet alles, ja. Okay, wow.
Was du nicht vergessen darfst, dieser dein Bösewicht, den du gerade angeführt hast, der ist Chef einer Organisation, die The First Man heißt, die so mal langsam mitbekommt, scheinbar Jagd auf Hybriden macht. Und zwar nicht einfach nur töten, sondern lebend fangen, weil sie die für die Forschung brauchen. Und zwar arbeiten die an einer Impfung, an einem Heilmittel. Und dazu brauchen sie scheinbar die Hybriden. So viel kriegt man offenbar mal mit.
Ja, genau.
In der ersten Staffel auch.
Also dieser Punkt plus diese postapokalyptische Landschaft, die sich in den verlassenen Städten gebildet hat. Es gibt ja so diese Suburban-Gegenden, wo sich welche zurückgezogen haben und von hier aus versuchen, den Killer-Virus gar nicht reinzulassen. Aber so die Großstädte und so weiter, die sind ziemlich tot. Und dieses Setting, die Natur holt sich ihren Platz zurück, indem sie durch Häuser und Fenster und so weiter langsam durchgewachsen ist wieder. Irgendwelche wilden Tiere laufen durch die Straßen.
Ja.
Dann eben dieses, wir wollen diese Wesen einfangen, um daraus einen Impfstoff zu gewinnen. Dann dieses, da ist ein Kind, das beschützt werden muss. Und da baut sich auch irgendwie so eine Vater-Kind-Beziehung auf mit einem Fremden. Das sind alles diese Punkte, wo dann schnell klar wird, hier kommt dieser Vergleich, wenn jemand sagt, es erinnert an The Last of Us.
Genau, also da wollte ich dich eh noch fragen. Du kennst dich besser bei The Last of Us aus. Ich habe das nur gelesen und habe gesagt, Marco, schau es dir an. Die sagen alle, das ist wie The Last of Us.
Ja, also diese Punkte stimmen ja schon mal. Es gab ja im ersten Teil als die quasi Bösewichte, es waren ja die Fireflies, die ja tatsächlich auch an Ellie ran wollten, weil Ellie, also die Hauptfigur, die wurde ja von einem Zombie gebissen, aber hat sich nicht verwandelt. Also muss in ihr irgendwo das Heilmittel liegen. Ne? Das war so deren Gedanke. Das Problem an der ganzen Sache war, in The Last of Us, wenn wir dieses Mädel haben, der Punkt, um es rauszufinden und es zu extrahieren und so weiter, bla bla, der liegt im Gehirn. Das heißt, wir müssen sie aufschneiden und sie würde diesen Eingriff nicht überleben.
Okay.
Das ist dieser moralische Zwiespalt, der sich ja dann als die große Vorgeschichte von The Last of Us 2 aufbaut, aber nicht unbedingt jetzt zwingend in der Geschichte selbst erwähnt wird. Aber das ist so zwischen 1 und 2 passiert, kann man sagen. Ne? Ja. Also, dass Ellie dann irgendwann dahinter kommt und sagt, wieso hast du mir nicht die Entscheidung? Vielleicht wäre es mir egal gewesen zu sterben, wenn die Menschheit dadurch gerettet wird und bla bla bla. Also dieser Konflikt wird dann im zweiten Teil auch immer wieder vorgebracht. Und dann hat man eben sehr, sehr viele Einstellungen gesehen, sehr, sehr viele Momente, sehr, sehr viele Szenen, wo ich mich ganz ehrlich gefragt habe, würde diese Kameraeinstellung, würde dieses Bild ohne eine Vorlage wie The Last of Us, der ja ein unfassbarer Erfolg auf der PlayStation war, würde dieses Setting genauso jetzt auf Netflix zu sehen sein, wenn es diese Spielereihe oder vor allem diesen ersten Teil nicht gegeben hätte? Da waren schon ein paar Momente dabei. Und und diese Grundideen einfach mit, hier ist eine mögliche Lösung, gegen diese Krankheit und hier muss ein Kind beschützt werden und hier ist eben die Menschheit zurückgedrängt worden oder hat sich selber zurückgezogen und hat der Natur den Platz wieder überlassen, den sie ja vorhin zugepflastert hatten und zubetoniert haben. Ja. Also da gibt es wahnsinnig viele Momente. Es gibt auch so, als die Giraffe dann irgendwann das Bild rennt. Das war auch ein ganz großer Moment in The Last of Us 1 im ersten Teil, als Ellie in einem total runtergekommenen und zum Teil eingebrochenen Hochhaus steht und dann eben die Giraffe vorbeiläuft und an den Pflanzen frisst, die an der Mauer entlang wachsen und sie hingeht und diese Giraffe zeichnet. Also es gab schon so Momente, wo ich mir dachte, ob diese Szene ohne dem Videospiel genauso existiert hätte, ich weiß es nicht. Hätte vielleicht anders ausgesehen, Aber ich glaube, da hat man sich schon ein, zweimal an ein paar Momente erinnert und hat gesagt, ey, das könnte man auch so in die Richtung umsetzen. Das hat gut gewirkt damals. Und es wirkt immer noch gut.
Ja, gut, wie
Und
gesagt,
was noch ist,
ich.
was noch ist, Entschuldigung, was noch ist,
Ja?
was wir total vergessen haben, das ist so ein mystischer Moment oder so ein Extra, das in der Geschichte dabei ist, dass immer, wenn irgendwo einer infiziert war, wachsen komische blaue Blumen.
Wollte ich jetzt dann gerade mal so erwähnen. Also ich kann
Sehr
jetzt
gut, ja,
dieses
genau.
Ding auf zu der Last of Us natürlich nicht schließen, aber ich fand auch so, ja, die Optik, die Kameraarbeit, dieses Verlassensein, dieses, ne, du siehst einen Yellowstone-Nationalpark und immer mal wieder so die Städte, was auf, das hat mich eher so an The Walking Dead erinnert, wenn die so verlassen waren und ein Teil eingebrochen, nur dass mehr Natur in der Serie dabei war. Und halt eben auch ein Feature, das einen immer so ein bisschen mit Fragen zurückläuft, diese Blumen. Was machen die da? Warum sind die da? Und ja, mal gucken. Zu denen haben wir bis jetzt noch gar nichts gehört in der ersten Staffel.
Nee, ganz im Gegenteil, wir hatten sogar einen sehr merkwürdigen oder ja, quasi gefährlichen Moment, als nämlich Gus, also der Junge, um den es ja geht, in ein Feld rein stürzt, wo
Ja.
alles bedeckt ist von diesen Blumen und er aber von den anderen gerettet werden muss, weil es darum geht, zum gewissen Zeitpunkt ein gewisses Ziel zu erreichen. Und wo man dann, wir wissen ja bis jetzt noch nicht, hat sich dieser Moment, diese Rettung, diese Tatsache, dass die da rein müssen in dieses Blumenfeld, wirkt sich das später noch auf sie aus? Also haben die sich jetzt
Ja.
irgendwie angesteckt? Weil überall, wo so eine Blume wächst, wird sofort versucht, die zu vernichten. Also die
Ja.
bringt man halt auch eindeutig damit in Verbindung. Scheinbar stehen sie auch in Verbindung mit
Ja.
infizierter Person und
Genau.
Wachstum. Genau. Aber wollen sie sie jetzt vernichten, damit nichts daran erinnert? Oder geht da wirklich eine Gefahr davon aus?
Ja, genau. Das kriegt man erstmal nicht so raus. Man hat jetzt zwar schon ein bisschen immer so die Vermutung, weil eigentlich stirbt in der Regel immer jemand und dann taucht die Blume auf. Auch bei diesem
Mhm,
Feld
stimmt, ja,
sagen sie,
richtig.
da haben sie Tote abgeladen und jetzt ist da dieses riesen Blumenfeld. Also man kann es jetzt schon erahnen, aber es ist trotzdem noch relativ unklar. Von den Schauspielern her, ich habe da keinen gekannt, muss ich jetzt mal ehrlich sagen.
Nee, also dieser Arzt, nee Quatsch, dieser General.
Also am ehesten war bei mir noch die Frau, die im Zoo war. Dania Ramirez hieß die. Die
Okay.
sagte mir was vom Gesicht her. Ich weiß nicht, ich habe es gerade da. Die war dabei bei Jumanji, Next Level, Suicide Squad, Hell to Pay, eine Sprecherrolle aber nur. Once Upon a Time. Also ich weiß nicht, die sah mir zumindest, aber es kann mich auch täuschen, dass ich die vielleicht nur mal irgendwo gesehen habe und die blieb im Kopf. Aber der Rest sind eigentlich durch die Bank. Alles Leute, die man noch nicht so wirklich in Hauptrollen gesehen hat.
Nee, das stimmt. Also, man muss jetzt sagen, der. Oh, Scheiße. Wie heißt er? Der General Abbott?
Ja, Abbott, ja.
Abbott. Den kennt man, wenn man die Serie The Flash angeguckt hat.
Ja.
Da hat er nämlich diesen Menschen gespielt, dessen Name mir nicht einfällt. Also, einmal die Rolle The Thinker und der hat ja auch so ein alter Ego noch. Das ist der gleiche Schauspieler. Sieht allerdings ganz anders aus. Und in The 100 hat er auch mitgespielt, da hieß er Titus oder so. Aber da war er wirklich nur ein paar Mal, drei, vier Mal in drei, vier
Ich
Folgen zu
hab,
sehen oder so, keine Ahnung.
ja, okay, wie gesagt, der sagt mir jetzt nichts. Ich klicke mich jetzt da gerade ein bisschen durch und ich bin jetzt gerade bei Nonso Anusi. Das ist dieser,
Der
ja, der
Footballer.
Footballspieler und ich lese gerade seine Vita und es ist gerade, also die neueren Sachen sagen mir jetzt eigentlich nicht so. Ich kenne zwar die Filme, er ist bei Doctor Who dabei gewesen zum Beispiel. Dann
Ich weiß, dass
Jack
er bei
Ryan
Cinderella bei der
und
Realverfilmung dabei war.
dann steht da einfach bei 2012 Game of Thrones und jetzt fällt es mir wie Schuppen von den Augen.
Das ist der Xago gewesen.
Ja, wo die das erste Mal in der ultrareichen Stadt bei Khaleesi drüben waren.
Genau, ja.
Er hatte nicht eine große Rolle, aber jetzt, hey, ja. Also man hat die alle mal irgendwie in Nebenrollen gesehen, aber das ist jetzt kein großartiger Hollywood-Schauspieler dabei. Weil der
Nee,
größte, den man.
wie lang waren sie in dieser Stadt? Vier
Ach,
Folgen
nicht lang,
lang?
das war,
Also
ja.
eben.
Der ist ja dann auch
Und wahrscheinlich
gestorben,
ist
den haben
er.
sie doch eingesperrt in diesem riesen Safe mit dem ganzen Gold oder sowas, das
Ja,
war.
ich wollte gerade sagen, der ist dann wahrscheinlich eh drauf gegangen, genau. Also
Ja.
ich weiß jetzt gar nicht mehr wieder,
Der
aber es stimmt, richtig.
bekannteste Name, den man eigentlich mit in Verbindung bringt mit dieser, naja, Serie, ist Eigentlich einer, den man, ja, ich weiß nicht, wenn man aufpasst, kann man vielleicht lesen, aber der Regisseur ist interessant, falls du den weißt. Beziehungsweise, ja gut, der Regisseur nicht mehr, der Exekutivproducer, den kennen
Ja,
wir alle
klar,
ganz
also
gut.
der Exekutivproducer war Robert Downey Jr. unter anderem, also nicht
Richtig,
nur
habe
er.
ich aber auch erst nach der ganzen Serie mitbekommen. Da lese ich so und denke mir so, wow, Iron Man war Producer.
Ja, stimmt, ja.
Also,
Er war
das ist
ausführender Produzent, ja.
schon sehr hart.
Nee, aber man kennt tatsächlich den. Wie hieß er? Richard? Nee, Richard Puber, also.
Was von den
Gott.
Schauspielern?
Ja, nee, er heißt eigentlich. Ich weiß nicht, wie er heißt. Aber der Typ, Last Man on Earth. Der den Last Man on Earth spielt, der spielt da auf jeden Fall auch mit und der heißt Richard. Der spielt aber auch nur, also in Sweet Tooth spielt er auch nur in zwei Folgen mit, glaube ich, oder so.
Okay.
Also der ist mir noch bekannt gewesen und ja, den Junior selber, den Sweet Tooth, also den Gus,
Ja.
der hat auch noch irgendwo mitgespielt, aber ich weiß jetzt nicht mehr wo. Den habe ich auf jeden Fall in irgendeinem Film einmal gesehen. Also nicht in
Okay.
der Serie. Aber ich
Wobei man auch
glaube, er
sagen muss, wenn
war.
man den vielleicht mal gesehen hat, kann man vielleicht gar nicht so erkennen. Also er ist jetzt zwar nicht mega entstellt in der Serie, aber durch das, dass er so wuschelige Haare hat, ein Geweih am Kopf, kann man vielleicht schon mal dann sagen, den hat man noch nicht gesehen.
Nee, ich habe ein Interview von ihm gesehen und da ist mir schon bekannt vorgekommen. Also zum einen glaube ich gelesen zu haben, dass er in Venom eine kleine Rolle hatte.
Okay, den habe ich nicht gesehen. Den kann ich nicht sagen.
Und er war aber in irgendeinem anderen, in irgendwas anderem war er noch. Auf jeden Fall, aber auch, also wenn man ihn sieht und also es ist überhaupt keine Schande, ihn nicht zu erkennen.
Ja, eben, also
Weil er ist halt einfach, wie alt
ich
ist der?
muss auch
Keine Ahnung.
sagen, durch
Ich muss
das,
mal
dass man
nachschauen.
die nicht hauptdarstellertechnisch alle mega bekannt sind, wie soll man sagen, geht man da ein bisschen frei ran an die ganze Sache.
Was aber cool
Und
ist, dass man eben nicht schon wieder alles mit Namen besetzt hat, sondern da
ja,
kann
eben, ich
jeder
sage ja,
sich quasi.
dann hast du nicht so, ach, das ist ja Iron Man, ach, das ist, der hat ja den gespielt. Und dann man hat ja immer gleich
Christian
so ein.
Conway heißt der Junge. Er ist 11 Jahre
Okay.
alt. Und bei 11-Jährigen vor 3 Jahren sah der ganz anders aus und er wird in 3 Jahren wahrscheinlich nochmal anders aussehen. Also
Ja, das
den
kann
haben wir vielleicht
eben.
alle schon irgendwo mal durchs Bild laufen sehen, als Kind das schreit, weil irgendwo eine Explosion ist oder so, keine Ahnung, aber wir werden uns nicht daran erinnern. Bin ich mir relativ sicher, dass der, das ist garantiert nicht seine erste Sprechrolle gewesen, weil dafür liefert er zu gut ab. Weil er
Ja,
spielt nicht schlecht, also das muss man echt sagen.
eben. Also das ist auch das, was die Rezensionen so alle teilen. Die Schauspieler sind durch die Bank sehr gut besetzt und machen ihren Job auch sehr, sehr, sehr gut. Das muss man lassen. Eine Sache muss man noch erwähnen, weil diese Person sieht man nicht, ist der Erzähler. Weil es ist, ich fand das so ein bisschen speziell. Erstens mal der Sprecher, das ist James Brolin, den hört man auch hier und da mal bei anderen Sachen. Also kann man durchaus kennen, namentlich. Der macht die Sache eigentlich auch recht geil. Und mir kam das dann immer so ein bisschen rüber wie so ein Disney-Märchen, wenn er so begonnen hat zu erzählen. Dann hattest du immer diese wunderschönen Bilder im Hintergrund, so diesen Wald. Gus hat dann mit seinem Vater wieder irgendwas gemacht und der Erzähler liest einfach so ganz ruhig Sachen runter. Und das hat mir echt gut gefallen. Im späteren Verlauf war es halt dann so, der Erzähler hat irgendwas erzählt, alles wirkte, wie gesagt, schön episch. Und dann passierte meistens was richtig Krasses. Weil eines kann nämlich die Serie verdammt gut, nämlich den Dreh um 180 Grad. Also wie Marco vorhin schon erzählt, wir können mal so eine Seite, da war eine kleine Party, da gibt nämlich so ein Dorf, da leben die Leute drin, da ist so eine Mauer rundum, erinnert auch ein bisschen an The Walking Dead. Haben so einen Wachposten, ein Tor, die reiten mit Pferden drin rum, weil die haben hier keinen Sprit
Also für
mehr.
alle anderen, die The Last of Us kennen, Jackson, ne? Okay,
Ja.
so heißt die Stadt
Okay,
dort.
gut. Und ja, die bei The Walking Dead weiß ich nicht mehr, wie die ist. Da gab es ja viele. Und die leben da drin und haben halt eine schöne Party. Und ja, passiert nichts, alle reden miteinander und dann beginnt plötzlich der kleine Finger zu zittern. Und dann schwenkt dieses, wie soll man sagen, boah, dieses. Vor dieses Feeling, du guckst so hin und du denkst ja, alles ist gut, die bauen jetzt vielleicht nur mal ein bisschen Story auf mit dem Erzählen, schwenkt radikal um 180 Grad um und es könnte dann da draußen absoluter Psycho-Horrorfilm entstehen. Von einem Moment auf den nächsten, vom Disney-Märchen auf diesen richtig kranken Horrorfilm. Weil wie Marco erzählte es, die wickeln den dann mit Frischhaltefolie an den Stuhl fest und zünden das ganze Scheißhaus an. Aber richtig skrupellos. Alle miteinander helfen da zusammen, weil der Typ infiziert ist oder die Typin und zünden den einfach weg. Und dann stehen die vor diesem brennenden Haus, gucken das an. Es ist so mittlere Traurigkeit zu spüren. Also viele sieht man einfach, also man sieht bei vielen Gesichtern, die sehen das nicht das erste Mal, machen das auch nicht das erste Mal.
Ja, ja, ja.
Und dann singen sie ihre komische Hymne runter, wo du sofort irgendwie das Gefühl hast, das ist irgendein Sektenhorrorfilm.
Ja, vor allem diese Hymne ist ja eigentlich dieses, war das nicht dieses Old Saint Lane, was zum Jahreswechsel immer gesungen wird?
Das könnte sein.
Irgendwie sowas, ich glaube, das war die Nummer sogar. James Brolin übrigens, weil bei dem Namen war ich jetzt ganz kurz in Stocken geraten, ist der Vater von Josh Brolin, den wir alle kennen als den Antagonisten aus Deadpool 2. Aber auch als Thanos. Ja, also und der Papa von Thanos ist praktisch der Erzähler. Und das Geile ist ja, also da muss man ja wirklich ein großes Kompliment an die Stimme machen im Deutschen, nämlich Jürgen Kluckert ist die deutsche Stimme von James Brolin. Also jetzt wieder zurück zum Vater.
Ja.
Also der Erzähler in Sweet Tooth ist, die deutsche Stimme ist Jürgen Kluckert, also ich nehme ganz einfach mal an, dass man den auch so ausspricht und nicht Kluckert oder so, aber den kennen wir alle und den haben wir alle schon tausendmal gehört und die Stimme kommt ja auch instant bekannt vor. Also wenn du den Erzähler hörst, dann weißt du sofort, diese Stimme ist mir nicht neu und das liegt unter anderem daran, dass er in verschiedenen Filmen, nicht durchgängig, aber in verschiedenen Filmen, hat er einfach Rollen gesprochen, die uns alle irgendwo im Gedächtnis geblieben sind, vor allem uns Älteren. Er hat den Winston in Ghostbusters gesprochen, er hat Chuck Norris in ein paar Filmen gesprochen. Er hat aus Police Academy Lieutenant Harris war das, ne?
Hieß der Harris? Ja.
Lieutenant Harris, den hat er gesprochen. Er hat Morgan Freeman gesprochen, unter anderem in Miss Daisy und ihr Chauffeur, also für die, die ganz früh schon Filme geguckt haben. Also der gleiche Typ, also Chuck Norris spricht eigentlich Sweet Tooth, kann man sagen. Unter anderem. Ich weiß aber nicht, ob er auch der Benjamin Blümchen-Sprecher ist, weil Benjamin Blümchen und Chuck Norris hatten auch mal den gleichen Synchronsprecher.
Ja,
er hat Danny Glover gesprochen, er hat Donald Sutherland gesprochen, er hat, ich krieg's gar nicht mehr alle zusammen, also der ist gefühlt bei jedem großen Film ist der irgendwie dabei. In Star Wars, glaube ich, hat er auch irgendeine Rolle mal bekommen. Er war auch bei weiß ich jetzt nicht. Okay, nee, jetzt verwechsel ich irgendwas. Ich glaube, er war ja nicht der Erzähler? Nee. Ach, egal. Völlig egal. Aber auf jeden Fall, der hat zig Filme gesprochen.
Man das kennt ihn sofort. Also man muss mal... Genau. Auf jeden Fall. Man hört den und wenn man viele Filme oder Serien guckt, dann kommt das eigentlich sofort
müsste,
bekannt
man vor. Das ist echt... Man müsste echt mal nachschauen. Also Jürgen Kluckert, wer den mal googelt, ich schau mal, ob ich noch irgendwas der findet garantiert zig Filme, wo er sagt, okay, die habe ich alle gesehen. Und es ist auch wirklich so, du hörst da rein und du kennst sofort diese Stimme, weil du sagst, ich bin mir sicher, dass der auch wahnsinnig viele Werbespots schon gesprochen hat, weil mit dieser Stimme kannst du nichts anderes, außer im Fernsehen aufzutreten. Das ist einfach Wahnsinn.
Ja, das muss man lassen, die geht echt, du hörst dem zu, wenn der spricht. Und dann sind wir soweit. Wir haben 8 Folgen in dieser ersten Staffel, alle sind am selben Tag rausgekommen. Also die haben wirklich die ganze Staffel rausgekloppt an einem Tag, nämlich am 4. Juni. War auch übrigens Erstveröffentlichung in USA, zeitgleich Deutschland. Also die haben das wirklich worldwide gelauncht, wie man so schön sagt.
Okay.
Folgen dauern eine Stunde ungefähr, wenn ich nicht falsch liege. Also die waren keine halbe Stunde, die waren schon länger. Vielleicht glaub, nicht ganz eine Stunde.
45, 50 Minuten mäßig waren
die, glaube ich. Ja, irgendwie sowas.
Also und ähnlich wie Queen's Gambit, glaube ich, von der Länge her.
Ja, die Frage ist, wir können mal den Verlauf so ein bisschen abreißen nochmal, was in der Story so, wie es so durchgeht. Also wir haben ja jetzt schon mitbekommen, Gus ist mit seinem Vater im Wald. Dann passiert eines Tages das, was man eigentlich weiß, das unvermeidlich ist, nämlich sie werden entdeckt.
Warte mal, ganz kurz, darf ich, ganz, bevor wir jetzt die Geschichte zu sehr Weißt du rein zufällig, ob es von Aladdin eine Neusynchronisation gab?
Meinst du von dem neuen Real-Film oder von der alten Serie?
Ah, das könnte natürlich sein. Nee, 92, nee, vom alten Film. Weil hier steht nämlich, also ich habe jetzt tatsächlich Jürgen Kluckert mal kurz eingegeben, um zu schauen, ob ich noch irgendwas ganz Wichtiges vergessen habe. Und hier steht er als Sprecher, Erzähler, Schrägstrich Händler von Aladdin, und zwar hätte er dann als Robin Williams. Ach, ergibt Sinn. Okay, ich wollte nämlich gerade sagen, Robin Williams, Aladdin. Robin Williams hat ja den Genie gesprochen, und
Ah,
der
ja.
Genie, und da hätte ich mein ganzes Geld darauf gewettet. Und ich glaube, ich habe auch recht, immer noch. Der wurde gesprochen von Pierre Augustinski, weil Robin Williams nahezu immer ab einem gewissen Zeitpunkt von Pierre Augustinski synchronisiert wurde. Der hatte auch früher die Sendung Mann und Mann im Sat.1. Und das Krasse ist, der ist wirklich kurz nach Robin Williams gestorben. Also das ist wieder so ein krasser Fact, wo ich mir denke, Alter, Wahnsinn. Hier steht aber Aladdin Robin Williams, Erzähler, Schrägstrich, Händler. Stimmt, ich hatte jetzt einen Denkfehler. Entschuldigung für die Unterbrechung. Robin Williams hat im Original den Erzähler, Schrägstrich, den Händler am Anfang, hier original babylonische Tupperware, ne, diesen Händler, hat tatsächlich Robin Williams gesprochen, weil der Gag hinter dem Ganzen wäre eigentlich gewesen, dass der die Geschichte erzählt und aus dem Off spricht und die Geschichte einleitet, der Genie gewesen wäre. Das haben sie aber in der Endfassung herausgeschnitten. Und darum hat im amerikanischen Robin Williams es gesprochen, aber für die deutsche Synchro haben sie wahrscheinlich diese Rolle, die eigentlich von Robin Williams gesprochen worden wäre, haben sie neu besetzt mit einer anderen Stimme, damit da keine Verwechslung rauskommt. Okay, ich habe einen Denkfehler gehabt, Entschuldigung. Sie werden im Wald entdeckt. Sorry.
Genau, sie werden im Wald entdeckt. Die anderen werden auch noch im Zoo entdeckt. Also diese Szene, das kommt so ein bisschen zweimal vor. Und zwar hören sie jemanden schreien und machen dann eigentlich gefühlt den Fehler und gehen dann an dieses, ja, an diesen Zaun, der dieses Waldstück ein bisschen eingrenzt und finden halt da jemanden. Gus hält sich bedeckt, weil sein Vater auch sagt, er soll unten bleiben, damit das keiner sieht, dass da ein Hybridkind ist, weil man ja um diese brenzliche Situation schon ein bisschen wissen, nicht viel. Aber warum sollte man sonst mit einem Hybridkind im Wald gehen, ne, wenn man es nicht verstecken will? Und dann ist es so, ja, kommt schon, das ist dann schon das eigentlich so die allererste Szene in dieser Serie, wo dieser 180-Grad-Schwenk auf dieses, ja, Thriller-Psycho-Horror-Ding kommt. Und zwar reden die mit dem. Dein Vater guckt kurz weg, guckt wieder hin und der Typ ist nicht mehr da. In
Aber
einer Sekunde auf die andere. Und es
was
hängt ein
anderes ist da.
Fähnchen am Zaun. Und das ist dann so eine Sache, wow, dann weiß man, jetzt wird es irgendwie brenzlig, die ganze Sache. Und ja, wollen wir jetzt nicht jedes Detail durchgehen, weil das wäre, sonst können wir ein
Aber mit
Hörbuch
diesem
machen.
Fähnchen wurden sie markiert. Und das war auch so der Moment, wo auch der Vater gesagt hat, wir machen kein Feuer mehr. Also sie hatten ja zuvor schon mal eine Szene, wo sie Feuer gemacht hatten.
Ja.
Dann flog ein Flugzeug drüber und hat Wurfzettel, also im wahrsten Sinne Flyer abgeworfen, dass es
Genau.
einen Ort gibt, wo die Hybriden sicher sind, sie sollen sich
Oh,
melden.
du sagst ja gerade was. Ist es wahrscheinlich das Flugzeug, das wir dann sehen zum Schluss, das abgestürzt in der Wiese liegt? Das habe ich
Tatsächlich, und
gar nicht
dazu
mehr
müsste ich es mir
registriert,
nochmal
aber das würde ja
anschauen. Ja.
passen. 100
Das wäre
Pro war es
mega, ne?
das. Krass, das ist so eine Kleinigkeit, die aber irgendwie eine wichtige Rolle spielt.
Richtig, ja, genau. Also wär jetzt nicht uninteressant, es rauszufinden. Es liegen aber zwischen dem Moment, wo die Flyer kommen, und dem Moment von der Szene, wo du gerade sprichst, liegt ja auch wieder ein gewisser Zeitraum.
Ja, das sind
Ich
ja
weiß.
fast alle Folgen dann.
Ja,
Das
also
Flugzeug sieht man in
der.
der ersten und in der letzten Folge.
Ich
Also
weiß halt
das ist
nicht,
schon.
inwieweit er noch gewachsen ist in der Zeit, ne? Also wie viele Jahre in
Ja.
Anführungsstrichen da zwischen den beiden Momenten liegen. Aber es könnte natürlich ein nices Gimmick sein. Das müsste man fast nochmal nachschauen.
Dann würden sie
Kann
sich
er.
echt dran halten an so Sachen.
Ja, das wäre echt geil. Und irgendwann passiert es halt dann, dass der Vater stirbt.
Genau. Trauriger Moment.
Und sehr trauriger Moment, ein sehr spookiger Moment kurz darauf, als man glaubt, der Vater sitzt immer noch am Esstisch. Als
Ja.
nämlich dann Gas irgendwann reinkommt und man sieht nur, dass da irgendwas am Esszimmertisch ist, während er draußen schon die Eier geholt hat und bla 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 und scheinbar wieder sein Leben in den Griff bekommen hat.
Das ist
Ist
sehr
man.
psycho, ja. Das ist
Das
echt ein
ist sehr,
bisschen
das
grob,
ist
ne? So, du hast da
sehr
diesen
psychomäßig.
Neunjährigen oder so und dann ist es eh schon für dich als Zuschauer so ein bisschen hart, wenn du sagst, dieser Neunjährige muss jetzt mit sich selber klarkommen. Hat
Er hat
zwar von
alles
seinem
gelernt
Vater
bekommen,
schon
ja.
gelernt, ja, aber ob das halt reicht als Neunjähriger, ist halt dann doch so fragwürdig. Und du denkst so, also, oh, irgendwie willst du dem jetzt helfen. Und dann kommen gleichzeitig diese Psycho-Momente, wo er einfach eine Leiche am Tisch hinsetzt.
Ja.
Und das ist halt schon das ist
Was sich
gruselig.
aber dann ganz anders noch entwickelt, dieser Strang, sage ich mal.
Ja.
Aber es ist schon so ein Dings, weil man sieht ja immer so, okay, wir haben jetzt The Last of Us Momente drin, wir haben The Walking Dead drin, wir haben so verschiedene Anleihen. Ich habe da ein paar Film- oder Serienmomente drin erlebt und dachte mir, ah, und jetzt sind wir also beim Bates Motel, ne? Jetzt sind wir hier bei Psycho, dass er praktisch seinen verstorbenen Erzieher nicht einbuddelt, sondern irgendwo im
Ja,
Schaukelstuhl die ganze Zeit ans Fenster schiebt oder
genau.
irgendwie so. Lief dann doch ein bisschen anders das Ganze, aber es kommt tatsächlich noch mal ein Moment auf, vor dem er eigentlich von seinem Vater gewarnt wurde, nämlich als er dann einen Wutausbruch hat und Feuer legt
Ja.
außerhalb des Hauses. Aber kurz darauf kommt es wieder zu Eindringlingen. Also sein Feuer, und das wird auch später angesprochen, das Feuer konnte man 20 Meilen weit sehen, ne? Also
Ja.
er wurde einen Moment lang unvorsichtig und es hat sich sofort gerächt und seine Entwicklung oder seine Geschichte gleich in eine völlig neue Richtung geworfen, weil dann musste er diesen Ort verlassen.
Ja, genau.
Genau.
Ja, im Endeffekt zieht er dann los, ne? Und dann rechnet man es mal runter. Er kommt dann in eine schwierige Situation. Dann kommt dieser zweite Hauptcharakter, Shepard, hilft ihm. Sagt aber dann
Der
auch, bleib in der
Footballer.
Hütte. Genau, der Footballer, bleib in der Hütte. Er geht weiter. Nee, Gus schwört sich dann, er geht mit dem. Also er läuft ihm erstens mal hinterher. Also er geht nicht mit, weil Shepard will eigentlich nicht, dass er mitkommt. Und ja, er verfolgt ihn halt. Die laufen quer durchs Land. Durch, dann kommen sie sich doch mal ein bisschen näher, glaube ich. Anfänglich ist es noch nicht ganz so nah.
Ich
Boah.
glaube ja, ich glaube, das ist ja auch so ein Moment. Ich glaube ja, er würde schon gerne eine Beziehung zu dem Kind aufbauen unter anderen Umständen, aber er will halt nicht die Verantwortung und vielleicht dann dieses Leid miterleben
Ja.
müssen, was ihnen bevorsteht und wo halt die Wahrscheinlichkeit einfach extrem hoch ist, dass das Ganze nicht so gut ausgeht. Und darum würde er ihn am liebsten wieder wegstoßen. Er hat ihm geholfen, er hat ihm aus der Scheiße geholfen, als er eben in seiner Hütte in diese Situation kam, der Junge.
Ja.
Und vor allem, was ja auch noch ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, Gus unterscheidet sich ja extrem von allen anderen Hybridwesen, weil Gus kann sprechen. Und
Genau. Das ist
das
ein wichtiges
konnten oder
Ding.
können die anderen nicht, ne? Die können zwar Laute von sich geben und so
Ja.
weiter, aber so richtig sprechen können sie nicht. Was ihnen dann ja irgendwo auch wieder ein Stück weit entgegenkommt, weil er kann so tun, als wäre er ein normaler Junge, der sich als Hybrid verkleidet, weil das scheinbar bei
Genau.
den Kiddies gar nicht so ungewöhnlich ist, dass die hier einen auf
Genau,
Cosplay
genau.
machen.
Reißen wir nämlich mal runter, weil Gast zieht eigentlich los, weil er ein Foto seiner Mutter findet. Ich mache jetzt gerade
Genau.
Gänsefüßchen mit meinen Fingern.
Ihr hört die
Mutter,
Gänsefüßchen, ja.
ja, weil wir wissen halt gar nichts drüber. Später weiß man ein bisschen mehr. Mutter ist ein weit gefasster Begriff. Irgendwie schon, aber irgendwie auch nicht. Und ja, die beiden ziehen halt dann los. Gast will unbedingt zu seiner Mutter. Da hat er eine Adresse, mehr oder weniger, weiß aber nicht genau, wo das ist. Shepard hilft ihm dabei ein bisschen. Die geraten halt dann so ein bisschen in Abenteuer. Es wird immer von Tom Sawyer und Huckleberry Finn so ein bisschen, ja, in der Serie so Winks gemacht. Das trifft es wahrscheinlich auch zu, was die
Das
beiden
trifft
dann so
auch, ja.
erleben. Da kommen dann noch viele nette, schöne Momente. Es kommt dann eine Kindergang. Man sieht auch diese Last Man mal ein bisschen öfter, was die so machen. Wie
Die
gesagt, wir haben
Mutter
dann die.
übrigens mit dem witzigen Namen Birdie.
Genau, Birdie.
Vogel, ne? Also
Ja.
auch, aber sie ist kein Vogel, um Gottes Willen. Also, aber ist
Nee.
halt auch so ein schönes Gimmick, das sich vielleicht noch in irgendeiner Art und Weise dann anders aufklärt. Wir wissen es nicht.
Und dann ja, im Endeffekt müsst ihr dann selber weitergucken. Also, wir haben euch jetzt. Mehr bringt es nicht, weil sonst ist die Spannung raus. Sie treffen immer mal wieder auf Menschen, mal mehr, mal weniger schlecht. Es ist immer, wie gesagt, sehr spannend. Ich kann es eigentlich nur empfehlen, die Rezensionen beziehungsweise das Internet, was ich auch einig, sehr gute Serie,
Ja,
was
also
man
auch
so
zu
weit
Recht.
sagen
Also die
kann.
Rezensionen gehen da absolut in eine Richtung, die ich so unterschreiben würde. Es ist eine sehr gut, also ich habe die wirklich lange vor mir hergeschoben, weil ich dachte, ja, okay, da kommen irgendwelche komischen. Also ich glaube, Netflix, der Netflix-Algorithmus, wir wissen ja alle, dass sowohl Titelbilder als auch Trailer auf die jeweiligen User angepasst werden bei Netflix, wahrscheinlich nicht nur bei Netflix. Und ich glaube, bei mir haben sie ein bisschen den Falschen ausgewählt. Also ich bin mir sicher, wenn die HBO-Serie The Last of Us tatsächlich schon im Kasten wäre und auf Netflix verfügbar wäre, dann hätten die festgestellt, oh, der hat am ersten Tag des Erscheinens hat er sie komplett durchgebinged. Wir müssen ihm den anderen Trailer zeigen, wo die Anspielungen auf The Last of Us eher zu sehen sind. Dann hätte ich mir wahrscheinlich die Serie instant reingezogen. Aber bei mir haben sie das irgendwie ein bisschen verpeilt. Und ich dachte mir, ja, schaue ich mir irgendwann mal bei Gelegenheit an. Und dann sind immer mehr Leute gekommen und haben gesagt, alter Digga, schau dir Sweet Tooth an.
Ja,
Und ich
ich
muss
muss
ganz
sagen,
ehrlich sagen,
mich hat die Thematik im Trailer instant gecatcht.
ich habe die komplett
Hybridwesen, das war so
durchgebinged.
eine Sache, das war, da war ich sofort dabei, weil ich mir dann dachte, boah, das könnte noch richtig interessant werden. Stell dir mal vor, ich meine, wir wissen es jetzt, es gibt da keine erwachsenen Hybrid-Menschen nicht, aber ich stellte mir dann schon geistig so ein bisschen Kämpfe vor, in denen so, boah, die sind voll in die Enge gedrängt und dann kommt so ein erwachsener Vogelmann und reißt einen Typen nieder. Ja, ich weiß nicht. Vielleicht ganz spät, wenn sie den letzten Band noch verfilmen.
Also ich finde diese Serie, die ja permanent eine leicht, was heißt leicht, es ist so eine permanente drückende Stimmung über der ganzen Sache. Also
Ja.
einfach schon, weil dieses Kind, Verfolgung, dann gibt es ja die Seuche immer noch, ne, wo Menschen dran sterben, die heute noch mit jemandem gefeiert haben und morgen zünden dich deine Freunde an, weil du tötest sonst alle aus
Weil dein
Versehen.
Finger zuckt.
Weil dein
Ja.
Fingerzug, genau, die haben auch diese Schnelltests. Und wenn
Ja.
die ausschlagen, dann ist es nicht wie bei uns
Nein.
aktuell, sondern dann wird hier mal ordentlich die Fußbodenheizung hochgedreht.
Ja, die zünden dich demokratisch an.
Richtig, genau, Mehrheitsbeschluss, kann man nichts machen, ist halt
Ja,
so.
richtig, genau.
Demokratie, super Sache.
Ja.
Grundsätzlich ja, wir haben nichts Besseres gefunden momentan, aber in dem speziellen Fall, sage ich mal, schwierig. Könnte man vielleicht auch mit einem Lager, einer Quarantäne oder sonst irgendwas lösen. Aber
Ja,
will man
dann.
nicht.
Ja, nee.
Man will auch die blauen Blumen nicht haben. Also es
Richtig.
ist diese drückende Stimmung permanent darauf, aber irgendwie bauen sich ja dann so diese Freundschaften und so weiter auf. Dann gibt es so klassische Momente, wie zum Beispiel eine Szene, die man bei diesem Flugzeug, wo sie vor dem Flugzeug sitzen, was du vorhin gesprochen hast, wo das aus dem Nichts plötzlich passiert, wo man aber schon ja ahnen kann, okay, wenn man das genau ansieht, geht vielleicht doch noch in eine andere Richtung weiter, als man jetzt befürchtet. Und trotzdem schaffen sie es immer wieder, so ganz kurz Charaktere einzuführen oder zu zeigen, die das Ganze dann extrem auflockern. Sei es auch nur für eine Sekunde, aber du kommst dann zum Beispiel, was mir spontan einfällt, sind diese beiden Mitarbeiter von diesem Sicherheitsdienst, die dann aus Versehen angefahren werden, die da vor dem Gebäude in ihren gelben
Ah,
Anzügen so
lol.
rumdiskutieren. Ja,
In dem
die haben
Rückblick.
so einen kurzen. Ja, so einen kurzen Dumm- und Dümmer-Moment ist das, ne? Irgendwie
Ja.
zwei Dullis, die beide, der eine ist der Autorität-Depp und das andere ist einfach der, der nichts zu sagen hat, logischer denken würde, aber einfach auch nicht ganz auf der Höhe geistig ist.
Ja.
Und die Debatte, die lockert das schon sehr auf. Oder auch im Zug dann diese
Ah,
Auseinandersetzung,
mit seinem
wo
alten
der eine plötzlich,
Football-Buddy.
wo er plötzlich merkt, hey, Moment, mit dir habe ich doch früher Football gespielt,
Ja,
ne?
zuerst
Und
hauen sie sich, kloppen sie sich beinahe tot und dann so, ey, du bist es,
du bist das,
lol.
oh Mann. Und dann machen sie ihren Schlachtschrei, den sie damals hatten, zusammen und
Ja.
bla bla bla. Und der ist halt auch so ein Dulli-Charakter irgendwo, den du sofort wieder lieb hast, der so ein, diese Comic Reliefs, die sie damit einbauen, die funktionieren halt einfach und sie werden in sehr dezenten Dosen gegeben und die kriegen auch, wie zum Beispiel der Footballer, die kriegen dann auch, wenn nötig, ihren glorreichen Moment dann doch noch geschenkt,
Ja.
auch wenn er nicht immer ein Happy End darstellt, aber sie kriegen den Moment, den sie vielleicht am Ende noch verdient haben, um die
Ja.
Geschichte für sie abzuschließen. Genau. Also das
Ich,
machen die, das lösen die richtig, richtig schön.
das muss man, das stimmt, das stimmt. Wie gesagt, kann man eigentlich nur empfehlen. Ich lese auch gleich noch mal ein paar Rezensionen vor. Da können wir mal noch drüber reden. Noch mal ein Fakt zur
Andi,
Produktion.
darf ich dir bitte, weil es war jetzt zum dritten Mal, jetzt kann ich nicht mehr. Darf ich dir sanft meine Hand auf die Schulter legen und sagen, Rezension.
Ah, Rezension, natürlich. Ich spreche das immer so schnell runter. Aber da ist
Es
immer ein
klingt immer,
End
ja
drin.
gut, das ist immer
Rezension.
das hast du wahrscheinlich vom Finanzpodcast, bist du einfach auf Rezessionen getrimmt.
Nur Rezessionen die ganze Zeit.
Ganz
Rezess.
schlimm.
Ja. Im Juli 2020 erteilte Neuseeland der Serie die Drehgenehmigung. Also, spielt in Neuseeland. Falls man sich jetzt fragt, wo die schönen Bilder
Also wurde da
herkommen, mal
gedreht,
wieder.
genau.
Ja, trotz der jüngsten Reisebeschränkungen aufgrund der Auswirkungen von Corona, Covid-19-Pandemie auf die Film- und Fernsehproduktion. Am 1. Oktober 2020 wurde berichtet, dass die Serie die Dreharbeiten wieder aufgenommen hatte, nachdem Covid-19-Pandemie Pandemie die Produktion Monate zuvor gestoppt hatte, wobei die Dreharbeiten bis Mitte Dezember 2020 dauerten. Also man merkt, das Ding handelt über einen Virus und ein Virus hat die Produktion ausgebremst und sogar teilweise gestoppt. Ja, ist halt ein interessanter Fakt, in Neuseeland Dreharbeiten gestoppt.
Also,
und wieder aufgenommen.
Wir wissen, seit einer großen Filmreihe, dass Neuseeland super Bilder liefert. Insofern haben sie diesbezüglich nichts falsch gemacht.
Herr der Ringe. So, und jetzt kommen wir zu den Rezensionen.
Bom, bom, bom.
Also nicht von uns geschrieben. Ich lese mal nur ein bisschen runter, was so hier ist. Ein Herr, Klaus-Dieter. Reicht, wenn ich nur die beiden Sachen sage. 5 Sterne. Was für ein Wunder. Nach all dem Durchschnittsmüll von Netflix war diese Serie ein echter Knaller. Von der ersten Minute an waren meine Frau und ich mit Herz und Seele dabei. Sweet Tooth hatte wirklich von allem gerade so viel im Gepäck, dass es echt Spaß macht, ohne zu nerven. Zuckersüße Szenen zum Dahinschmelzen und dann auch Momente, die mega spannend und unheimlich sind. Die Rollen sind durchweg hervorragend besetzt. Nur der Oberbösewicht hätte etwas mehr Tiefe haben können und die Bezüge zum Zeitgeschehen sind ebenfalls klasse. Bitte weitermachen, Netflix. Ist im Endeffekt das, was wir jetzt auch schon sagten, ne? Dass es sehr schnell umschwenkt zwischen schön und dann Psycho-Horrorfilm in der nächsten Sekunde. Die Charaktere haben auch schon gesagt, gut getroffen.
Ich möchte trotzdem darauf hinweisen, dass Netflix zwar sehr viel, aber nicht nur Müll produziert hat. Ich verweise nochmal auf The Queen's Gambit.
Natürlich, gibt viele. Aber es hat immer alles Geschmackssache. Ne? Es hat jetzt im Endeffekt mal
getroffen. Ja, das ist zurzeit, zurzeit ist es schon irgendwie...
Wir wissen, wir haben alle, jetzt gar kein Stranger Things. He-Man kommt am Freitag, also es kann nur alles wieder gut werden.
Es gab jetzt eine Zeit lang eine Phase, wo nicht viel Neues rauskommt. Das war sogar
Corona geschuldet.
Ja, mit einem hohen Maße auch, war nicht immer der absolute Megaknaller und zurzeit ist es irgendwie modern, Netflix zu haten, aber ich finde, dass die immer noch das schönere und einmal das schönere System haben, also wenn ich jetzt mit Prime vergleiche oder so, also Disney Plus und Netflix haben die userfreundlichste Oberfläche, muss man ganz ehrlich sagen, und die liefern auch gutes Zeug ab, immer noch. Die müssen halt auch verschiedene Geschmäcker bedienen. Ne? Ich finde es auch nicht geil, dass sie jetzt hier auf Reality-Scheiße machen, aber das schaue ich halt dann nicht, Punkt.
Ja, also eben.
Netflix ist schon noch gut im Rennen.
Da ist eben, genau das wollte ich gerade sagen, wenn du es nicht willst, dann schaust du es nicht. Jetzt komme ich mal zu einer Rezension, die, wo ich sie durchgelesen habe, ist mir das erst aufgefallen, was der Herr da schrieb. Bei mir ist es nämlich in der Serie nicht aufgefallen. Ich bin gespannt, was du sagst, Marco. Okay. Sweet Tooth ist ein schönes postapokalyptisches Märchen über Rassismus. Die Geschichte wird langsam und als Reise durch eine Welt voller Extreme erzählt. Die Charaktere sind allesamt glaubwürdig und gut besetzt. Es gibt aber auch Schattenseiten. Sweet Tooth selbst verhält sich teilweise, insbesondere in Krisen, absurd und unlogisch. Ganz bitter ist aber die Wokeness der Staffel. Das Böse ist weiß und männlich.
Du warst jetzt kurz weg bei mir, Entschuldigung, was?
Die Wokeness, die Wokeness, Wokeness okay. der Staffel. Ja, okay. Egal, Fremdwort. Das Wort, das Böse ist weiß und männlich, die sind auch schuld an der Katastrophe. Alle Guten sind Person of Color, Hybrid oder geben sich Woke entsprechend zu erkennen. Anders als bei Disney schlägt dies hier einem voll ins Gesicht, bis es keinen Spaß mehr macht, weil man dann genau weiß, was als nächstes passiert, wenn ein weißer Mann in die Szene betritt. 3 von 5 hat der gegeben. Also, das stimmt, es ist tatsächlich vorhanden. Ich habe das aber jetzt nicht als so stark registriert, wie der das jetzt beschreibt. Und ich muss auch sagen, nicht alle weißen Männer, die auftauchen, ich erinnere nur an die in der großen Holzhütte, die auch ein Kind hatten, sind böse. Also es gibt auch gute weiße Männer in der Serie. Aber nicht viele.
Aber es ist schon mal beachtlich. Wie sage ich das? Also ich denke, ich sage es anders. Ich denke, es ist ein gutes Zeichen für unser allgemeines Mindset, wenn uns das nicht aufgefallen ist. Ja. Dass die Weißen alle böse sind. Und man muss auch sagen, verdient in der Serie sind die Weißen wahrscheinlich die Bösewichte. Weil, ich sag mal so, die größten Scheißereignisse auf diesem Planeten, auch aktuell immer noch, das sind zum großen Prozentsatz schon die Weißen dran schuld. Also, das ist jetzt nicht so abwegig. Und dass die das so aufgreifen, das ist wirklich krass. Also diese Rassismus, ich dachte zuerst, du meinst auch diese Rassismus-Sache, die ja tatsächlich ein Faktor ist, weil eben Rassismus gegen Hybride unter anderem.
Ja, genau.
Aber der Punkt, der ist mir so nie nicht aufgefallen, finde ich sehr interessant und finde ich auch richtig, richtig geil, dass das so umgesetzt wurde. Also, und es stimmt tatsächlich, der Footballer ist ein Schwarzer, der ihn rettet
Ja.
gegen zwei Weiße. Ja gut, sein Vater war auch ein Weißer, also er ist nicht nur
Ja,
Bösewichte,
nee.
absolut.
Also wenn man sich
Genau,
darauf
aber als sie
versteifen
dann in
will,
den
dann kann man
Zug.
das genau nur erkennen, dass die Weißen die Bösen sind. Das ist ja sowieso auch immer bei Nine-Gags so eine Sache, wo sie doch immer so Witze machen, dass Netflix einfach bei Buchvorlagen oder Comicvorlagen die Weißen wegcancelt und durch Schwarze ersetzt, nur damit, dass sie die Quote erfüllen und so weiter. Das herrscht ja immer so ein bisschen vor, aber das kann ich jetzt bei Sweet Tooth nicht bestätigen. Also wie gesagt, wenn der, so wie der Typ jetzt das schreibt, dann fällt es einem ein bisschen ins Ding, aber beim Gucken ist es mir nicht aufgefallen und das ist auch, wie du schon sagst, vielleicht auch durchaus gut, dass ich sagen kann, ich bin jetzt kein Mensch, der dem solche Sachen ins Auge fallen und dem das einfach egal ist. Also ich habe mir, wenn hallo, ich war, wo ich 16 war, habe ich Jackie Chan Filme geguckt, da waren alle Chinesen.
Es war immer der gleiche, alle sahen gleich
Ja,
aus.
abgesehen
Ja.
davon, da gab es einen Unterschied alt und jung.
Ich habe tatsächlich meine Zusammenfassung nochmal gefunden, wo ich in zwei, drei Sätzen einfach geschrieben habe, bin bei der letzten Folge. Hat immer wieder leichte Red Dead Redemption Vibes und Red Dead Redemption und Resident Evil Vibes. Stimmt.
Ja.
Ganz klare The Last of Us Momente und bei den flüchtenden Kids, haben wir jetzt nicht im Detail rausgehört,
Nee,
fühlte
das
ich
mal.
mich leicht an X-Men erinnert. Ist auch okay, müssen wir jetzt gar nicht mehr ins Detail gehen.
Ja.
Rassismus Momente Setting in einer Pandemiewelt und als Antagonist und ein Antagonist, bei dem ich mich frage, ob der früher ein Charakter von Command and Conquer war. Also das, was
Ja.
ich jetzt ohnehin auch gesagt habe, stammt tatsächlich aus meinem ersten Eindruck, den ich damals niedergeschrieben habe und in die Gruppe rein. Schönster Moment bislang, haben Sie eine Ahnung, wer ich bin? Ja, ein Arschloch. Das war wirklich ein
Also,
geiler Moment.
muss man auch sagen, textlich ist das jetzt auch immer spannend, was die in der Serie sagen. Das muss man auch sagen. Da waren jetzt irgendwie keine, wie soll man sagen, keine langen Strecken dabei, die sich zogen. Nochmal zu der Rezension, die der Herr da geschrieben hat, dass der Gus immer ein bisschen sich komisch verhält bei Entscheidungen, was kritisch ist. Ja, das ist wirklich so. Man darf auch nicht vergessen, das ist ein neunjähriges Kind, das nicht wirklich gelernt hat, wie man sich zu
In
verhalten
dieser
hat
Welt,
draußen.
ja, und vor allem in dieser Welt zu leben, oder?
Ja,
Das ist sein
also
erster
man
Kontakt mit
merkt
dieser
auch,
Welt.
wo sie in dieser Stadt sind, wo sie den Zug bekommen wollen nach Colorado. Gas ist da,
Colorado, ja, richtig.
geht da durch und man merkt, wie es ein kleiner Junge ist, der in einem, keine Ahnung, durch einen Moviepark durchgeht, der absolut überfordert ist von Eindrücken. Lass nicht vergessen, er kannte bis dahin zwei Menschen.
Ja.
Und jetzt sind da plötzlich Hunderte, alles leuchtet, alles wuselt rum, da werden Sachen verkauft, alles scheppert, es ist laut und spannend, dass der dann nicht das macht, was sein Footballkumpel ihm sagt, nämlich sitzen bleiben, ist eigentlich nur mehr als verständlich. Wir saßen zwar wahrscheinlich alle vor dem Fernseher und haben gesagt, nein, Gas, mach es nicht, bleib bitte sitzen. Aber er macht es natürlich nicht und ja, es treibt halt die Story voran.
Und isst seinen kandierten Apfel.
Genau. Lecker war
Wichtiger Punkt, wenn ihr Hybridwesen einfangen wollt, kandierte Äpfel. Kleiner
ja,
Tipp.
genau.
Funktioniert scheinbar sehr gut.
Und Ahornsirup, Mager.
Und Ahornsirup, ja
Was,
genau.
wa,
Hauptsache
wa,
ist
was,
süß, weil
wa,
er hat ja nichts Süßes sonst, ne?
ja, genau. Was man noch so sagen muss, ist, das habe ich vorhin kurz gelesen, hier bei den Figuren im Comic zu Sweet Tooth. Gus, ein 9 Jahre alter Junge mit einem Geweih. Er ist ein seltener Mensch-Tier-Hybrid. Ausgewachsen, er aufgewachsen mit dem Glauben an Gott, erschließt er sich sein Zuhause, den Wald, zu, entschließt er sich das Zuhause, den Wald zu verlassen und macht sich daran, die Welt zu entdecken, vor denen sein Vater gewandert. Auf seinem Weg helfen ihm viele seiner erlernten Fähigkeiten wie Wundbehandlung und die Benutzung einer Zwille weiter. Es scheint auch so, als ob er in die Zukunft blicken kann. Allerdings hat er keine Kontrolle darüber, was er sieht. Die Zukunft wird in seinen Albträumen vorausgesagt. Die Träume scheinen die Geschichte voranzubringen. Sie erzählt, was passieren wird, wie zum Beispiel das Treffen mit Shepard. Das ist eine Sache, die sieht man in der Serie nicht explizit. Wir sehen Träume,
Stimmt.
seine Zwille ist eingebaut. Wundheilung würde ich jetzt nicht sagen, weil er.
Nee, sehe ich jetzt auch nicht selbstversorgermäßig einfach. Ich habe mir wehgetan, ich muss das in Ordnung bringen. Ne? Hier Kräuter drüber, bla bla bla. Und dieses Religiöse, muss ich ganz ehrlich sagen, das ist mir in keinster Weise jetzt aufgefallen.
Nicht wirklich. Ich glaube zwar, dass es in den Büchern, die sein Dad für ihn gemalt hat, dass man da ein Kreuz sieht oder sowas.
Okay.
Aber sonst ist da nicht wirklich viel Religiöses dabei. Also sie haben schon nicht mehr hundertprozentig vom Comic genommen. Das ist aber auch in Ordnung. Wie gesagt, das diente wahrscheinlich nicht der Charakterüberladung. So hätten sie eine Folge mehr nur für die Einführung machen müssen, wenn sie das
Ja. Also
machen
ich muss,
wollten.
also es gibt halt, wenn man halt schon viele Filme gesehen hat und so weiter, das ist der einzige Kritikpunkt, den ich eigentlich jetzt großartig habe, weil ansonsten versuche ich einfach, mich zurückzuholen. Wir wissen alle, wie dieses Spiel funktioniert, einen Film zu machen oder eine Adaption herzustellen. Man bedient sich an gewissen Regeln. Es gibt halt so ein paar Momente, die sind sehr vorhersehbar. Da weißt du, hätten sie die Szene anders aufgebaut, würdest du vielleicht den Überraschungseffekt auch spüren, den sie erzeugen wollten. Ganz großer Moment, wobei er in dieser Situation ja auch notwendig war. Obwohl eigentlich die komplette Szene davor dann auch schrie, was in der nächsten Szene zu sehen sein wird, ist, als es gibt so einen kleinen Bach, wo er immer zu den Hühnern hin ist und die Eier geholt hat.
Ja.
Und da gibt es ein paar Steine, über die er hüpfen muss. Oder die Enten, ja genau. Da gibt es ein paar Steine, über die er zurückhüpfen muss. Und der letzte Stein ist der, den er nie geschafft hat und immer im Wasser gelandet ist, kurz davor.
Ja.
Aber halb so wild, ist er nur ein paar Zentimeter tiefer Bach. Und dann kommt endlich dieser Moment, wo er es schafft. Und das war halt natürlich auch eine Metapher, weil mit diesem Sprung hat er ein neues Gebiet erschlossen.
Ja.
Und genau das passiert dann halt auch im echten Leben. Und als er dann zurück in die Hütte rennt zu seinem Vater, um ihm das mitzuteilen, war eigentlich klar, was uns als Szene als nächstes zu erwarten hat und wie die nächste Szene aussehen wird, wenn er seinem Vater mitteilen will. Und diese Momente kommen 4, 5, 6 Mal hast du ein paar dieser Momente drin. Und wenn ich jetzt wirklich nach Fehlern suche, dann würde ich das nehmen, weil sie sich zu sehr an einem festen Bauplan im Ablauf gehalten haben, was gewisse Situationen oder was gewisse Momente und Eindrücke betrifft. Verzeihe ich aber dieser Serie absolut, weil sie ist im Großen und Ganzen, auch mit diesen Überraschungsmomenten, die immer wieder eingebaut sind, doch sehr, sehr gut. Also sie ist gut genug, als dass man ohne Probleme sagen kann, Scheiß auf den Patzer. Ne? Da ist er halt bei seinem 1000-Meter-Lauf ist er zweimal unsauber gelaufen und kurz ins Stolpern geraten, aber er ist sauber bis in die Ziellinie gelaufen und genau darauf kommt es an. Und so kann man das ungefähr sagen. Es ist nicht perfekt, bei weitem nicht. Diese Serie ist nicht perfekt, aber sie ist schon sehr, sehr gut. Also auch am Ende, ich glaube immer noch, ich wage jetzt die Prognose, man sieht am Ende den Arzt, von dem wir jetzt viel zu wenig geredet haben, aber der ja auch nur ein Nebenstrang ist und der erst am Schluss dann wieder ein bisschen mehr von Bedeutung wird, hat er ja ein Diktiergerät und sagt etwas rein und lässt es laufen, während noch eine andere anwesende Person etwas sagt. Und ich glaube, dass diese Aufnahme denen in der zweiten Staffel noch um die Ohren fliegen wird. Das haue ich jetzt einfach mal als Prognose raus.
Ja.
Schaut euch die Serie an und dann könnt ihr vielleicht auch in die Richtung ahnen, die ich meine. Weil das war einer dieser Momente, wo ich sage, das ist die Pistole, die im ersten Akt eingebaut wird, damit sie im letzten abgefeuert werden kann. Also eine von diesen vielen Pistolen, die irgendwo eingebaut werden. Ne?
Ja.
Ich glaube, dass das noch vorkommen wird. Dieses Diktiergerät war nicht zufällig in diesem Moment eingeschaltet.
Ja. Ja. Jetzt hoffen wir einfach, Netflix macht eine zweite Staffel und wenn nicht, schauen wir uns die auch an und sprechen die dann auch durch.
Fast, oder?
Ja, ich habe schon. Das alles andere wäre frech. Aber gut, ja, wollen wir uns jetzt gar nicht weiter bespoilern, sonst rutscht uns noch mehr raus. Genießt diese Serie und schreibt uns. Telegram-Channel, wisst ihr ja, Parteicast. Könnt ihr uns da euer Feedback geben, wie ihr das fandet, ob wir das passend trafen oder nicht. Ansonsten dann wünschen wir einen guten Tag, guten Abend, bis zur nächsten Parteikostfolge oder Populären Front. Das wird wahrscheinlich dann He-Man sein. Vermute ich mal ganz stark, weil den gebe ich mir so sicher wie Samen in der Kirche.
Ja, es könnte sein, dass ich den am Freitag auch instant einschalten werde.
Ja, ich weiß nicht, ob da Folgen jetzt einzeln rauskommen oder ob die gleich alles launchen an einem Tag.
Stimmt, richtig, das weiß ich jetzt auch nicht. Das wollte ich auch
also
noch schauen. Also Sweet Tooth habe ich ja zum Glück zu einem Zeitpunkt eingeschaltet, wo alle Folgen da waren und da habe ich die komplett, ich habe die komplett durchgebinged. Ich habe eingeschaltet und war erst nach der letzten Folge bin ich raus.
Ja, das ist glücklich. Das kann ich nicht. Mir hat sich schon ein bisschen gezogen, aber ist halt auch nicht, je nachdem, wie man Zeit hat.
Ja, ich hatte das Glück, dass ich alle meine Podcasts durchgehört hatte, somit konnte ich nebenbei was anderes laufen lassen und es wurde dann doch die Hauptaufgabe des Tages, weil nebenbei wollte ich es dann irgendwann auch nicht mehr schauen, weil ich wollte dann schon vor der Flimmerkiste konzentriert sitzen. Übrigens, Podcast-Tipp, die letzte Folge hinter dem Mikrofon, glaube ich, heißt diese Folge vom Podcast-UFO. Hört euch die an. Die haben nämlich den Gag, den sie selber aufgebaut haben. Wenn einem nichts mehr einfällt, dann macht man irgendwann eine Musical-Folge, haben die jetzt als Podcast umgesetzt und da sind richtig gute Songs dabei. Und irgendwann bei Minute 21, 30 ungefähr beginnt ein Song. Der hat richtig Ohrwurm-Charakter. Der beschreibt, was ein Podcast ist. Das kannst du dann immer, wenn einer fragt, was ist denn dieses Podcast-Zeug überhaupt, dann schaltest du diesen Song ein, dann weiß er Bescheid.
Ja, okay, dann wisst ihr jetzt Bescheid. Wir hören uns dann bei der nächsten Folge.
Pop, pop,
Pop,
populäre
populäre
Front.
Front. Ciao.
Ciao. Ey.